Kult IGS, der Podcast der IGS Geismar.
Kult IGS, IGS Kult.
Hallo, herzlich willkommen bei Kult IGS, der Kulturpodcast der IGS Geismar. Ich bin Emma und führe euch durch die Sendung. Bei Kult IGS geht es um Kultur und Sprache in allen Formen. Ihr hört uns jeden ersten und dritten Montag im Netz und jeden ersten und dritten Samstag im Stadtradio Göttingen. Ihr hört Folge 11 von Kult IGS. Heute gibt es ein Interview mit Christoph Buchfink zum Thema Figuren zum Leben bringen und wie immer einen Text aus unserem Literaturwettbewerb. In unserem heutigen Interview reden wir mit Christoph Buchfink zum Thema Figuren zum Leben erwecken.
Hallo, ich bin Christoph Buchfink, ich bin Schauspieler, Figurenspieler, Autor und Regisseur und toure durch ganz Deutschland und das angrenzende Ausland mit meinen eigenen selbstgeschriebenen Stücken. Ich war hier in der IGS letzten Monat mit meinem neuen Jugend- und Erwachsenenprogramm Bis Mitternacht an der Grenze zu Gast für die 10. Klassen, was viel Freude gemacht hat. Und ich denke, das ist der Anlass, dass wir hier gerade unser Gespräch führen.
Hallo Christoph, wie schaffst du es, deine Figuren zum Leben zu erwecken?
Die Bewegung der Figuren ist das Entscheidende. Eine Figur lebt in dem Moment, wo sie einen eigenen Charakter hat. Und wenn ich oft genug mit der Figur geprobt habe, weiß, wie die einzelne Figur, den Charakter der einzelnen Figur weiß, wie sie sich bewegt und wie sie spricht. Und dann irgendwann bekommt sie eine ganz große Eigendynamik. Und diese Eigendynamik, die kann man dann auf der Bühne natürlich genießen, weil auch wenn man mehrere Figuren gleichzeitig bedient, dann sind die in ihrem Charakter einfach stark. Und man kann mit Sprache, mit Stimme und mit ihrer speziellen Bewegung im Grunde so viel machen. Es ist im Grunde eine große Freude.
Du hast ja schon gesagt, es gibt auch immer Situationen, wo mehrere Figuren auf der Bühne sind. Und dann gibt es ja wahrscheinlich auch verschiedene Stimmen für verschiedene Figuren. Und wie findet man denn dann die passende Stimme für eine Figur?
Ja, das ist gar nicht so einfach, weil da ich inzwischen über 20 verschiedene Theaterstücke geschrieben und inszeniert habe und bei manchen Stücken sind vielleicht nur 2 oder 3 Figuren drin, bei manchen sind es weit über 10, dann irgendwann sind nicht mehr genügend verschiedene Stimmvarianten möglich und dann ähneln sich die Figuren zwischen den Stücken sozusagen. Das macht mir ein Problem, nicht den Zuschauern, weil die Zuschauer sehen ja nur das eine Stück, das gerade aktuell auf der Bühne ist. Aber ich selbst darf mich natürlich nicht zu sehr vermengen mit den anderen Charakteren aus anderen Stücken. Und darum versuche ich manchmal, Dialekte mit einzubauen oder auch nur Scheindialekte, so ein bisschen Grommelow-Einwirkungen, also dass man ein bisschen eine ausgedachte, fantastische Spracheigenart sozusagen mit einbaut. Tonhöhen und ja, auch Ton- und Sprachrhythmus. Und letztlich, wenn man es oft genug geprobt hat, irgendwann weiß man, das ist es jetzt, die Figur, die hat jetzt diesen Charakter, das stimmt. Und tatsächlich, wenn ich 2 Figuren in der Hand habe, weiß ich, rechte Hand hat den Charakter, linke Hand hat den anderen Charakter und die legen einfach los. Ich kann persönlich dann die Kontrolle schlicht den schon längst eingeübten Dynamiken der Figuren überlassen. In der Regel ist die Idee zur Geschichte als erstes da. Also wichtig ist, dass ich zunächst weiß, was will ich in der Geschichte transportieren, was will ich erzählen. Und da ich ja von Kindertheater, Familientheater, Jugendtheater, Straßentheater und Abendprogramm alle Varianten im Grunde im Programm habe, kann es auch in verschiedene Richtungen gehen. Wenn ich jetzt eine Geschichte habe oder zumindest die ersten Ideen für die Geschichte, dann kommt auch die Frage, was davon soll mit Figur gespielt werden und welche Teile übernehme ich als Erzähler? Übernehme ich beispielsweise die Erwachsenenstimmen als Erzähler und die Kinder- oder Jugendstimmen sind dann die Figuren oder andersrum und so weiter. Und wenn ich dann weiß, das und das sollen Figuren werden, dann geht es erstmal in Zeichnung. Aus der Zeichnung heraus entwickle ich mit kleinen Schaumstoffstücken Dummies, mit denen ich dann erstmal proben kann mit Regisseur zusammen und dann herauszufinden, welche der Figuren funktionieren schon und welche nicht. Und dann entweder die Dummies sind schon so gut, dass man die gleich verwenden kann und fertig bauen, oder es zeigt sich, ja, die müssten größer sein, die müssten anders gebaut sein und daraufhin entstehen dann die Figuren, die letztlich dann fürs Stück auch verwendet werden.
Wie ist das eigentlich, weil beim Figurentheater und beim Puppentheater ist es ja häufig so, dass Zuschauer relativ schnell auch ausblenden können, dass es sich eigentlich nur um Puppen handelt. Und wie schafft man das denn, dass man Zuschauer so in den Bann ziehen kann, dass sie auch vergessen, dass es eigentlich nur Puppen sind?
Das ist eine Eigendynamik unseres Bewusstseins, die ich sehr spannend finde. Ich kann ja auch eine Tasse in die Hand nehmen und die Tasse über den Tisch hüpfen lassen und die redet und spricht. Und sofort hat man Spaß daran, die als menschlichen Charakter zu sehen. Und davon profitieren so Zeichentrickfilme wie die Disneys seit Jahren, dass die eben alles vermenschlichen. Und im Endeffekt ist es genau das, was wir auch mit unserem Bewusstsein machen wollen. Wir wollen die Welt wahrnehmen, in unserer Art als Mensch zu denken und als Mensch zu empfinden. Und wenn jetzt Gegenstände menschlichen Charakter haben, ist das sofort für uns stimmig. Eine Figur muss aber, wenn ich auf der Bühne die nutze, eine stärkere Bewegung haben als ich. Also wenn ich als Spieler gleichzeitig mit der Figur zu sehen bin, dann sollte die Figur sich mehr bewegen, wenn sie spricht, damit der Fokus auf die Bewegung geht. Das ist dieses typische Jäger- und Flüchtende-Prinzip, also wie das bei Tieren ja auch der Fall ist. Da, wo es sich was bewegt, da guckt man hin. Kennen wir, wenn irgendwo ein Fernseher an ist oder ein Bildschirm läuft, man guckt immer auf den Bildschirm, weil da bewegt sich was. Und das Prinzip ist mit der Figur auch. Die größere Bewegung zieht die Aufmerksamkeit. Und wenn die Figuren nicht nur die Bewegung, sondern auch Stimme und Charakter sozusagen so vereint, dass man sie als wirklich abgeschlossenen Charakter empfinden kann, vergisst man ganz schnell, dass da eigentlich noch Spieler oder Spielerinnen daneben sind, die das Ganze in der Hand halten. Und es wird auch schnell langweilig, auf den Mund der Spieler zu gucken, weil man es ja weiß, naja, die sind keine Bauchredner in den meisten Fällen. Und dann ist es doch interessanter, der Geschichte und der Figur zu folgen.
Dein Theater heißt ja Buchfinktheater. Und was ist genau dieses Buchfinktheater?
Das Buchfinktheater, der Name ist entstanden, nachdem ich jahrelang nicht wusste, wie ich das Theater nennen soll. Das vergleiche ich gerne, wenn sich eine junge Band gründet. Die brauchen dann auch Jahre, bis sie einen Bandnamen haben. Ich habe früher hier in Göttingen angefangen, in den Ende der 80er Jahre mit meinem Kollegen Marc Lowitz. Wir nannten uns die Wolkenschieber. Sehr schöner Name für ein Kinder- und Figurentheater. Nachdem wir uns aber aufteilen mussten, er nach Schleswig-Holstein hochzog und es einfach nicht mehr gemeinsam weiterging, allein schon wegen der Distanz, war die Frage, wer darf den Namen behalten. Er durfte dann mit seinem Team weiter Figurentheater Wolkenschieber sein und ich musste überlegen, welchen Namen nehme ich denn? Und nachdem ich bestimmt über ein Jahr lang Namen gesucht habe und alle Kolleginnen sagten, Mensch, du heißt doch schon Buchfink, was strengst du dich denn so an? Nimm doch das. Gut, dann habe ich mich da überreden lassen. Und zumindest für Kinderfamilientheater, finde ich, funktioniert das ziemlich gut. Bei Abendprogrammen wünschte ich mir manchmal ein bisschen einen künstlerischeren oder anspruchsvolleren Namen, aber da ich jetzt seit 30 Jahren in der Szene etabliert bin, funktioniert es trotzdem.
Du hast ja schon gesagt, dass du auch viele verschiedene Zielgruppen hast, aber was für Stücke genau zeigst du denn?
Immer selbstgeschriebene. Also im Grunde liegt das daran, dass ich eigentlich lieber Autor geworden wäre ursprünglich. Was mich am meisten bewegt hat, war, ich wollte Geschichten erzählen. Ich wollte Geschichten schreiben. Das war meine ursprüngliche Idee. Und da ich aber nebenbei schon auch zu Schulzeiten schon Theater gemacht habe und auch Musik, und war klar, irgendwo in einer dieser Richtungen muss es gehen. Dass es letztlich Schauspiel- und Figurentheater geworden ist, war vorher nicht absehbar. Und dann war aber auch klar, ich habe so viele Ideen und Impulse in mir selbst, wie viele Menschen die in sich tragen, und die möchten irgendwo auch eine Form finden, die möchten erzählt werden. Und darum schreibe ich lieber entweder alleine oder mit meinen Kollegen zu zweit oder auch im Team eine Geschichte und entwickle die für die Bühne oder zum Teil auch fürs Buch, als dass ich jetzt eine Romanvorlage nehme und die dann umsetzen würde. Aber es gibt sehr viele Theater auch in Deutschland, die schlicht sich eben gute Vorlagen nehmen, entweder Theaterstücke schon oder Buchvorlagen, und die umarbeiten. Das wäre aber nicht meine Arbeitsweise.
Lässt du dich denn trotzdem manchmal vielleicht von Büchern oder auch Filmen oder sowas inspirieren?
Ja klar, also Inspiration kommt von überall her, sei es Kunstwerke, Bilder, sei es einfach Alltagssituationen und natürlich gute Bücher, gute Geschichten, gute Filme. Und auch gute Schriftstellerinnen, wo man merkt, oh, da ist ein Stil, den die sich entwickelt haben, der einfach inspirierend ist. Und im Endeffekt vermischt sich das ja immer. Ich denke, in jedem von uns ist das so, man sammelt Eindrücke und die gehen so eine Art Konglomerat ein und entwickeln sich weiter. Und die eigene Kreativität lässt daraus was Neues erwachsen. Und das ist ja bei uns allen gleich, denke ich.
Du hast ja im Januar auch bei uns an der Schule ein Stück aufgeführt. Und das ist ja auch vor allem für jugendliche Zuschauer gewesen. Und wie genau hast du dich da angestellt, dieses Stück zu entwickeln?
Ja, also tatsächlich war das ein Experiment. Ich war mir nicht sicher, ob die Geschichte funktioniert für Jugendliche ab 14 bis, ja, sagen wir mal, über 18 hinaus. Ich habe genügend Erfahrungen für Erwachsene und auch für ein Grundschulalter oder auch Kindergartenalter. Und bei den Jugendlichen haben wir oft schon gemerkt, ist es schwer, die richtige Form zu finden. In diesem Fall aber bei dieser Geschichte der DDR- und BRD-Aufteilung war es mir wichtig, die Geschichte so zu erzählen, dass sie sowohl für Erwachsene als auch für Jugendliche interessant ist. Dadurch war klar, der erste Fokus ist, es soll für Erwachsene eine interessante Veranstaltung sein, aber es soll trotzdem noch genug Informationen bieten, dass auch jemand, der oder die jetzt 15, 16, 17 ist, die ganze Vorgeschichte DDR, BRD gar nicht wirklich kennt, trotzdem inhaltlich mitkommt. Und ich hoffe, das ist jetzt gelungen. Die Gefahr dabei war jetzt bei dem Stück oder bei dieser Inszenierung Mitternacht an der Grenze, dass zu viel Information rübergebracht werden muss, sodass es belehrend wirkt. Und das muss ich natürlich immer verhindern. Darum baut man dann eben Ironie mit ein, baut Figuren, Charaktere mit ein, die das ein bisschen überzeichnen. Oder was ich genutzt habe, die Vorgeschichte sozusagen des Großdeutschen Reiches aus dem 12. Jahrhundert bis eben zum Zweiten Weltkrieg und dann der Teilung, in Landkarten so ein bisschen im Schnelldurchlauf zu erzählen. Das ist einfach, wenn man das mit einer gewissen Selbstironie erzählt, kann das Spaß machen und man kriegt trotzdem inhaltlich den Kontext, warum das so entstanden ist, warum die politische Situation so und so war. Und diese Mischung aus Ironie, Spaß an den Charakteren und dann in der Geschichte ja auch diese eher tragische und gefühlsbetonte Problematik der Liebesbeziehungen Ost und West, die ja fast nicht möglich waren, diese Gefühlsmischung, die glaube ich, bringt es dann.
Also ich glaube zumindest, dass es so ist, dass es ja in Deutschland nicht direkt eine Ausbildung gibt zum Puppenspieler. Und da stellt sich jetzt so die Frage, wie hast du das eigentlich vor allem dann auch gerade mit den Puppen gelernt, so wenn du schon meinst, dass du vorher auch Theater gemacht hast, aber wie ist es dann zu den Puppen gekommen?
Also tatsächlich gibt es zurzeit zwei verschiedene Studienmöglichkeiten für Figurenspiel. Einmal in Stuttgart, die mehr experimentelles Figurenspiel unterrichten, und einmal in Berlin an der Ernst-Busch-Schule, die klassische DDR-Schauspielschule. Dort wird mehr ein richtig gutes Figurenspielhandwerk unterrichtet. Also wer sich dafür interessiert, die beiden Schulen sind wirklich empfehlenswert. Aus diesen Hochschulen kommen auch viele wirklich unglaublich fähige junge Figurenspieler und Spielerinnen, die eben die Szene in Deutschland beleben. Bei mir damals war das so, in den 80er Jahren gab es das so noch nicht. Ich habe lange gesucht nach einer Schule, wo ich Theater lernen könnte. Und es gab dann in Essen die Folkwang-Hochschule, die wäre eine Variante gewesen. Ich bin aber dann in Brüssel gelandet, bei einer freien Theaterschule, die Körpertheater, Pantomime, Maskenspiel, Schauspiel, Akrobatik, allerlei verschiedenste Dinge unterrichtet hat. Allerdings nicht Stimme und nicht Figur. Das heißt, diese beiden Bereiche, die jetzt so wichtig sind für mein Theater, die waren nicht in der Ausbildung drin. Trotzdem hat diese Ausbildung gereicht, um eine gute Basis zu legen. Und warum ich dann zur Figur gekommen bin, war, weil ich es einfach von vornherein schon geliebt habe. Also meine Generation, wie viele Generationen später auch, waren so Augsburger Puppenkiste-Fans, Muppet-Show-Fans, Sesamstraße als Kinder geguckt. Das heißt, Figuren gehörten irgendwie zu was ganz Vertrautem. Was ich fast nie gesehen hatte, war Kasper. Und da bin ich im Nachhinein dankbar, weil es gibt so viel schlechte Kasper-Theater. Es gibt auch ein paar wirklich sehr gute, aber die muss man sich wirklich, die kann man rauspicken. Letztlich kam es bei mir dann zusammen. In den ersten Jahren war es eben die Mischung aus Schauspiel, zum Teil auch Maskenspiel, Stelzenlauf, Figuren, Musik, Artistik, Akrobatik, es war alles drin in den Anfangsstücken und hat sich dann mit der Zeit so ein bisschen mehr vereinfacht, weil man kann nicht alles auf einmal auf die Bühne bringen. Und was geblieben ist, ist immer die Mischung von Erzählung, Schauspiel und Figuren.
Wie ist das eigentlich, wenn du dann ein Stück gespielt hast und was für ein Gefühl hast du denn danach?
Absolute Erschöpfung. Also es ist unglaublich intensiv, egal ob ich ein Kindertheater, Straßentheater oder Abendprogramm oder für Jugendliche spiele. Auch wenn es nur eine Stunde dauert, und manchmal dauert es ja 1,5 Stunden oder 2, je nach Stück, es braucht eine ganz hohe Intensität. Und diese hohe Intensität, die wird dann, wenn es gut funktioniert hat und beim Publikum etwas entstanden ist, wo ich sagen würde, ein gemeinsamer Raum von Intensität entstanden ist, dann kommt das auch wieder zurück. Dann kriege ich auch als Empfindung wieder eine Art Energie zurück. Das lässt sich schwer in Worte fassen. Aber jede und jede, die mal auf der Bühne standen, kennen das. Man kann sich verausgaben, man kann aber auch das Gefühl haben, das Publikum und man selbst trägt sich gemeinsam. Und das kann sehr erfüllend sein. Aber in der Regel bin ich hinterher sehr erschöpft. Und trotzdem natürlich auch, wenn es gut geklappt hat, beglückt, weil es einfach meine Arbeit ist, die ich liebe.
Das Buchfink-Theater ist ja nicht nur hier in Göttingen bekannt, sondern hat ja auch schon mehrere Preise gewonnen. Und unter anderem zum Beispiel den ersten Preis des Internationalen Kleinkunstfestivals in Usedom. Und was bedeuten dir denn auch die Preise, die du gewinnst?
Das ist natürlich eine große Freude. Immer mal wieder ist es möglich, auf einem Festival teilzunehmen, wo es eine Jury gibt oder wo man Preise gewinnen kann. Und wenn das dann klappt, ist das natürlich toll. Es ist zugleich aber auch eine gute Werbung, weil wenn ich auf der Webseite stehen habe, hier, weiß ich, 5 Kinderjurypreise und 2 Kleinkunstpreise gewonnen im Laufe der Jahre, dann wären Veranstalter und Veranstalterinnen, die mich noch nicht kennen, zumindest aufmerksam. Und auf sich aufmerksam zu machen, wissen wir, das ist natürlich nicht einfach. Und ich denke, heutzutage wird es eher über die sozialen Medien laufen, dass man da einfach kleine Videos postet und dann peu à peu bekannt wird. Ich komme eben aus einer Generation, wo das noch nicht so möglich war und dafür waren dann die Preise eigentlich immer toll. Und es ist natürlich auch eine Freude, gerade wenn es über eine Kinderjury geht, bei den Kinderstücken, zu sehen, dass die Kinder und Jugendlichen das Stück einfach am besten fanden und das freut mich natürlich auch. Also es ist wirklich, Figurentheater, Puppenspiel ist international sehr populär. Interessanterweise war es jetzt in Deutschland zum Beispiel früher so, dass im Westen, Bundesrepublik Deutschland, das Puppenspiel eigentlich eher einen ganz schlechten Ruf hatte und wir das in den 80er Jahren langsam erstmal wieder entwickeln mussten, sodass das eine Anerkennung fand, während in der DDR und in allen Ostländern das immer noch als Staatstheater unterrichtet und auch aufgeführt wurde. Fast jede große Bühne hatte mehrere Sparten, eben Schauspiel, manchmal Oper, Ballett und Figurentheater. Und deshalb gibt es auf der Ostseite der Bundesrepublik in den neuen Bundesländern jetzt immer noch viele große Figurentheaterensembles. Und so ist es in anderen östlichen Ländern auch immer noch der Fall. Was allerdings den Vorteil hatte, dass es im Westen nicht so angesehen war, war, da wurde viel experimentiert von Laien zum Teil, von Autodidakten. Ich kenne viele Kolleginnen, die nie Figurentheater studiert haben oder gelernt haben, aber sich selbst sozusagen einen Stil entwickelt haben, wo die Figuren einen großen Teil drin Anteil haben, wie bei mir letztlich. Und viele davon haben ganz neue Stilformen entwickelt. Es gab schon in den 70ern in den USA eine große Bewegung, die Bread and Puppet Theater, die dann eben Straßenshows gemacht haben auf Stelzen mit großen Figuren, mit riesigen Masken. Das waren einfach innovative Ideen, die sich durchgesetzt haben. Dadurch ist eine unglaubliche Vielfalt weltweit vorhanden, weil es eben verschiedene Ursprünge oder verschiedene kulturelle Charaktere oder Vorgeschichten hatte. Und zum Beispiel hier in Nordheim beim Theater der Nacht ist die UNIMA ansässig. Das ist die Union Internationale de la Marionette und so weiter. Da gibt es eben eine deutsche Sektion und das Theater der Nacht hat sich die Geschäftsstelle ins Haus geholt. Und die Kollegin Ruth Schmitz von dort ist da Vorstand von der deutschen UNIMA und organisiert auch viele internationale Festivals. Die hatten sehr weiten Kontakt in die Welt hinaus dadurch. Bei mir ist es so, dass meine Stücke eben viel mit Sprache auch zu tun haben und ich fühle mich in anderen Sprachen nicht so sicher wie im Deutschen. Dadurch ist mein Horizont eigentlich nur Deutschland, Österreich, Schweiz und Südtirol und weiter hinaus bin ich bislang kaum gekommen.
So, also dann jetzt zu unserer letzten Frage, weil wir sind ja ein Podcast, der sich ja aus unserem Literaturwettbewerb ergibt. Und wir würden gerne noch wissen, worauf man denn auch beim Schreiben vor allem achten kann, damit eine Figur lebendig wird.
Das ist eine richtig gute Frage und die kann man wirklich gar nicht so schnell beantworten. Meine Methode ist, ich muss die Figur spüren. Also ich muss den Charakter der Figur spüren. Ich schreibe derzeit gerade an einem Kinderroman, wo ich auch parallel dazu eine berufsbegleitende Romanschreibausbildung, also eine Ausbildung zum Romanautor, durchführe. Und ich merke, technisch gibt es sehr viele Tipps, die man auch im Netz alle finden kann. Aber letztlich heißt es für mich immer, wenn ich merke, ich habe einen Charakter, eine Idee zu einer Figur, die in mir was in Gang setzt, wo ich meine Ideen merke, dass die sich weiterentwickeln, dass sie eine Dynamik kriegen, dann merke ich, ich bin auf dem richtigen Weg. Und dann muss man dranbleiben und das sozusagen, wenn man sich es aufschreibt, im Schreiben weiterentwickeln lassen und zugleich aber auch in den inneren Bildern, die man dazu hat, in den Gefühlen, die man dazu hat, weiterentwickeln lassen. Und dazu einen Stil oder eine Methode finden, die das beides ermöglicht. Und ich schätze mal, dass es bei jedem anders ist. Aber so wäre meine Herangehensweise.
Dann vielen Dank für das Interview.
Hat mir viel Freude gemacht. Danke.
In dieser Folge von Kult IGS hören wir den Text von
Janne aus der Blau 3.
Welchen Text stellst du uns heute vor?
Den Text Fantastische Welten.
Was hat dich zu diesem Text inspiriert?
Also ich habe ihn ja zum Schreibwettbewerb geschrieben letztes Jahr und mir sind einfach viele Ideen dazu in den Kopf gekommen und ich habe währenddessen ein Buch von Cornelia Funke gelesen und das fand ich sehr schön und das war so ähnlich geschrieben wie das Gedicht.
Jetzt noch unsere Entweder-Oder-Kategorie. Großes oder kleines Getränk?
Großes.
Vampir oder Werwolf?
Auf jeden Fall Vampir.
Lieber fliegen oder unter Wasser atmen?
Unter Wasser atmen. Okay, hallo, ich bin Janne und ich lese euch den Text Fantastische Welten vor. In Trance, hinter den blassen Lidern, die uns die Sicht verwehren. Doch wir sehen. Tintige Fantasie. Buchstaben, die wahr werden, wenn man nur die Augen schließt. Goldregen, verdeckt mit schimmernden Blättern, die Welt wie ein Wasserfall. Efeuer, heiß und auflodernd, klettert er an den Stämmen hinauf. Blaubräute, die schönsten erwarten uns mit ihren Bräutigam. Feen verzaubern die Welt. Elfen, Handwerker, mit magischen Händen erschaffen Leben und Bedingungen. Heinzel, begnadete Schatzjäger. Hexen, Menschenfresser, Greifer, sie warten gefährlich hinter dem Zauber. Ich schrieb und schrieb und schrieb. Drachen mit schimmernden Schuppen so viel wert wie eine seltene Oktopusblüte, die die Schönheit wie ein Puppengesicht bringt. Die hektischen Zwerge begleitet von gutmütigen Riesen. Zentauren mit glänzendem Fell und betäubend schönen Gesichtern hüten Pflanzen so giftig wie das Gesicht einer Heilerin hässlich ist. Mächtige Waffen, ein Schuss in die Brust erweckt Tote zum Leben. Blaue Monde, sprechende Sterne, lebende Steine, mächtige Tiere, herbeigezauberte Liebe, geflüsterte Worte, die die Welt verändern. Und noch so viel mehr, dass man es gar nicht zu zählen vermag. Exotische Geschöpfe, vergessene Kulturen, andere Regeln. Das Auftauchen unmöglich. Aus einer fernen Welt.
Das war die 11. Folge von Kult IGS. In der nächsten Folge gibt es auch wieder ein Interview mit Nina de Chavalry zum Thema Theater mit Anspruch und wie immer ein Text aus unserem Literaturwettbewerb.